Ich hatte schon gesagt, wir haben das Thema ein Gott, eine Bibel, zwei Christen, zwei Meinungen. Wie geht das? Und die Betty und die Marie haben mich gebeten, einen Text aus 1. Korinther 13 als Hinführung auch zu lesen. Ich habe hier die gute Nachricht. 1. Korinther 13, da schreibt Paulus: Wenn ich in Sprachen rede, die von Gott eingegeben sind, in irdischen Sprachen oder sogar in der Sprache der Engel, aber keine Liebe habe, bin ich nichts weiter als ein dröhnender Gong oder eine lärmende Pauke. Wenn ich prophetische Eingebungen habe, wenn mir alle Geheimnisse enthüllt sind und ich alle Erkenntnis besitze, wenn mir der Glaube im höchsten, nur denkbaren Maß gegeben ist, sodass ich Berge versetzen kann, wenn ich alle diese Gaben besitze, aber keine Liebe habe, bin ich nichts. Wenn ich meinen ganzen Besitz an die Armen verteile, wenn ich sogar bereit bin, mein Leben zu opfern und mich bei lebendigem Leib verbrennen zu lassen, aber keine Liebe habe, nützt es mir nichts. Liebe ist geduldig, Liebe ist freundlich. Sie kennt keinen Neid, sie spielt sich nicht auf, sie ist nicht eingebildet. Sie verhält sich nicht taktlos, sie sucht nicht den eigenen Vorteil, sie verliert nicht die Beherrschung. Sie trägt keinem etwas nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht. Aber wo die Wahrheit siegt, freut sie sich. Alles erträgt sie. In jeder Lage glaubt sie. Immer hofft sie. Allem hält sie stand. Die Liebe vergeht niemals. Prophetische Eingebungen werden aufhören. Das Reden in Sprachen, die von Gott eingegeben sind, wird verstummen. Die Gabe der Erkenntnis wird es einmal nicht mehr geben. Denn was wir erkennen, ist immer nur ein Teil des Ganzen. Und die prophetischen Eingebungen, die wir haben, enthüllen ebenfalls nur einen Teil des Ganzen. Eines Tages aber wird das sichtbar werden, was vollkommen ist. Dann wird alles Unvollkommene ein Ende haben. Als ich noch ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte wie Kinder denken und urteilte wie Kinder urteilen. Doch als Erwachsener habe ich abgelegt, was kindlich ist. Jetzt sehen wir alles nur wie in einem Spiegel und wie in rätselhaften Bildern. Dann aber werden wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Wenn ich jetzt etwas erkenne, erkenne ich immer nur einen Teil des Ganzen. Dann aber werde ich alles so kennen, wie Gott mich jetzt schon kennt. Was für immer bleibt, sind Glaube, Hoffnung und Liebe, diese drei. Aber am größten von ihnen ist die Liebe. Amen. Und jetzt sind wir gespannt auf Betty und Marie.
Herzlich willkommen. Schön, dass Herzlich ihr da willkommen. Seid.
Wir haben heute ein sehr spannendes Thema vor uns. Wie Heiko schon gesagt hat, haben wir zwei gläubige Christen, aber eine Bibel und einen Gott und dann aber zwei ganz unterschiedliche Meinungen zu wichtigen Themen. Und wie erkennt man denn da, wer recht hat? Das ist eine richtig schwierige Frage, die weitere Fragen enthält und aufwirft. Wie kann es denn überhaupt sein, dass man zu unterschiedlichen Meinungen kommt, wenn doch beide gläubige Christen sind und die gleiche Bibel lesen und an denselben Gott glauben? Und dann auch, was gibt mir Halt, Orientierung und Gewissheit, während ich auf der Suche nach diesen Antworten bin? Und was sollte meine innere Haltung sein und mein Umgang damit, wenn jemand eine andere Meinung hat als ich? Marie und ich sind froh, dass wir heute diesen Fragen gemeinsam auf den Grund gehen und wir hoffen, dass wir zusammen mit euch der Antwort zumindest ein Stückchen näher kommen werden. Ich würde sagen, Marie, wir fangen mal mit der Bibel an. Offenbar ist sie wohl doch nicht so eindeutig, wie manche das von uns glauben oder auch gerne hätten. Woran liegt denn das?
Tja, das ist in einem Satz gesagt, es liegt daran, dass die Bibel der Interpretation bedarf und Bibelinterpretation alles andere als einfach ist.
Woran liegt dann das?
Das fängt schon damit an, dass die Bibel zwar ein Buch ist, aber eigentlich besteht sie aus 66 einzelnen Büchern oder Schriften, die von unterschiedlichen Verfassern, zu unterschiedlichen Zeiten, an unterschiedlichen Orten, aus unterschiedlichen historischen Situationen heraus geschrieben wurden. Und es sagt mir als Leser bereits, ich kann offenbar nicht jeden Text auf die gleiche Art interpretieren, weil sie einfach so unterschiedlich sind. Also ein Gedicht muss ich anders lesen als einen Gesetzestext.
Okay, das heißt, man muss sich dann, um an den Inhalt rankommen, auch die Form genauer anschauen.
Genau. Genau. Ein Beispiel dafür wäre der Schöpfungsbericht ganz am Anfang der Bibel. Wenn ich den jetzt als einen wissenschaftlichen Text lese, dann werde ich sagen, okay, Gott hat die Welt in 6 Tagen erschaffen, am 7. ruhte er und ein Tag hat 24 Stunden. Also Gott hat die Welt an 7 24-Stunden-Tagen erschaffen. Wenn ich den Text eher als einen poetischen Text lese, dann werde ich auch glauben, dass Gott die Welt geschaffen hat. Ich werde auch glauben, dass jede Schöpfungshandlung in sich abgeschlossen war. Aber ich werde vielleicht nicht darauf bestehen, dass ein Tag gleich 24 Stunden hatte.
Das bedeutet, dass Interpretation auch was damit zu tun hat, wie wörtlich ich einen Text nehme.
Ganz genau. Und die Absicht dahinter, etwas wortwörtlich zu nehmen, das ist eigentlich eine ganz positive Absicht. Warum? Weil ich möchte den Text so nehmen, wie er ist, und ich möchte nicht irgendwas da rein interpretieren, was gar nicht da steht. Das Problem ist, nicht jeder Text will halt wortwörtlich verstanden werden. Und so sollte ich genauer formulieren, also meine Absicht genauer formulieren, ich will mir von dem Text sagen lassen, was er sagen möchte. Und das ist halt manchmal wortwörtlich, manchmal durch ein Bild, manchmal durch ein Prinzip. Und manchmal spricht ein Text wirklich auch in eine historische Situation hinein. Und ich muss diesen Text auf meine heutige Lebenswelt übertragen.
Mhm. Das heißt, es kann sein, dass meine Absicht beim Interpretieren eine gute ist, ich aber dabei trotzdem eine Art und Weise habe, vorzugehen, die dem Text nicht gerecht wird.
Ganz genau. Das ist aber zum Glück etwas, was jeder lernen kann. Und zwar nicht nur Theologiestudenten, sondern jeder von uns kann lernen, die Bibel zu interpretieren. Was viel schwieriger ist, ist, wenn meine Herzenshaltung beim Interpretieren nicht stimmt.
Okay, kannst du das noch genauer erklären? Wie sollte denn die Herzenshaltung sein?
Meine Herzenshaltung sollte eine lernbereite Herzenshaltung sein und eine ergebnisoffene. Und leider passiert es viel zu häufig, dass man die Bibel dazu benutzt, um die eigene Meinung so richtig zu untermauern. Ja? Und das ist ein entscheidender Punkt, weil letztendlich kann man mit der Bibel alles rechtfertigen, was einem so einfällt. Ich muss nur irgendeinen Vers finden, der zumindest auf den ersten Blick das zu sagen scheint, was ich an Meinung vertrete. Und schwupps habe ich den Beweis dafür, dass meine Meinung richtig ist. Und dann kann ich auch jedem, der wie mir widerspricht, sagen, dass er ja eigentlich gar kein richtiger Christ ist, weil er die Bibel nicht ernst nimmt. Und überhaupt, weil er es mit dem Christsein nicht so richtig ernst meint.
Also kurz gesagt, Bibelinterpretation ist zum einen nicht so einfach. Und zum anderen kann sie tatsächlich auch für die eigenen Zwecke ausgenutzt werden.
Ja.
Was machen wir jetzt mit dieser Info?
Bekennen, dass wir nichts wissen und die Finger von der Bibel lassen. Nein, natürlich nicht, sondern genau das Gegenteil davon. Ich sollte mehr in der Bibel lesen, ich sollte mehr über die Bibel wissen und ich sollte lernen, sie zu interpretieren. Wenn ich das tue, passieren nämlich 2 Dinge. Ich tauche in diese erstmal Unsicherheit der Bibelinterpretation ein und je mehr ich mich darin auskenne, desto mehr gewinne ich an Sicherheit. Und das führt dann dazu, dass ich mich positionieren kann. Ich weiß, warum ich, was ich glaube und ich weiß vor allem auch, warum ich es glaube. Das heißt, ich kann mich begründet und entschieden positionieren. Und zweitens passiert aber noch etwas anderes und das klingt erstmal paradox. Bei aller Entschiedenheit werde ich auch demütiger. Warum? Weil ich bin zu meiner Meinung gekommen und trotzdem habe ich beim Interpretieren gemerkt, es gibt tatsächlich auch andere Interpretationsmöglichkeiten, die gute Gründe haben. Die überzeugen mich nicht, deswegen habe ich eine andere Positionierung, aber ich weiß trotzdem, es gibt gute Gründe und ich weiß, dass ich mit meiner Interpretation theoretisch auch falsch liegen kann. Bei aller Bescheidenheit ist das so. Und deswegen geht beim Bibelinterpretieren diese entschiedene Positionierung mit der Demut Hand in Hand. Und das ist dann auch erst das, was mich dialogfähig macht.
Es kommt also auf Positionierung und Demut an, ja, weil verschiedene Interpretationsmöglichkeiten da sind.
Ganz genau. Und beides brauche ich auch wenn ich auf der Suche nach Antwort bin. Antwort auf meine Lebensfragen, womit wir eigentlich auch schon beim nächsten großen Thema sind. Denn die Suche nach Antwort ist ja letztendlich immer die Suche nach der Wahrheit. Man hört 2 Meinungen, die sich ganz oder teilweise widersprechen und dann will man wissen, wer hat denn nun recht? Und Betty, wer hat nun recht?
Ich immer. Ja, aber jetzt nochmal, also wer recht hat, das ist, wie Marie sagt, eine Frage, die Frage nach der Wahrheit im Allgemeinen, die hat Menschen schon immer bewegt und umhergetrieben. Wir schauen uns ja heute auch die Nachrichten an und besonders wenn es um Wirtschaft oder Politik geht, dann fragen wir uns, wie viel Prozent von dem, was da gesagt wird, wirklich stimmt. Aber wenn man in die Geschichte schaut, dann war das eigentlich gar nie anders. Ganz spontan musste ich dabei an Galileo Galilei denken oder auch an Martin Luther. Bei beiden sehen wir diese interessante Parallele, bei der die große Masse etwas glaubt und ein Einzelner einer ganz anderen Meinung ist. Wir sehen, wie schwierig das für beide ist, dass sie Gefahren sogar ausgesetzt sind. Aber wir sehen auch, dass, weil sie die Wahrheit kennen, sie davon eine Kraft bekommen, die sie vorantreibt. Ja, mehr als das. Weil sie die Wahrheit kennen, können sie gar nicht anders, als dazustehen und das zu sagen, was allem widerspricht, was sonst jeder glaubt. Und wenn wir selbst von etwas ganz und gar überzeugt sind, dann treibt uns das auch dazu, dass wir dafür einstehen und auch vor Schwierigkeiten nicht Halt machen, weil Wahrheit so eine immense Kraft hat.
Da hast du tatsächlich recht. Ich frage mich trotzdem, was ist Wahrheit denn genau? Eine ganz einfache Frage.
Ja, die müssen wir zum Glück nicht selbst beantworten, denn Jesus sagt über sich selbst, dass er die Wahrheit ist. Er sagt nicht einfach, Freunde, ich sage euch die Wahrheit, sondern er sagt, ich bin die Wahrheit. Das heißt also, Wahrheit ist auf einmal mehr als ein intellektuelles Konstrukt oder eine Überzeugung, die man da oben hat. Wahrheit ist in einer Person verankert und kann dadurch beziehungsfähig sein und an ihrem richtigen Platz bleiben. Nicht unsere Überzeugungen sollen uns und alles, was wir denken und tun, bestimmen, sondern Gott allein soll das ja. Wenn wir, also als Christen, wollen wir das ja so, dass Gott alles bestimmt. Und jeder Mensch hat einmal in seinem Leben diesen Platz für eine Sache, der er alles andere unterordnet. Und auf diesem Platz, da soll ja nicht unsere Überzeugung stehen, sondern Gott. Wenn wir aber Wahrheit und Gott voneinander trennen, dann haben wir dieses Problem, dass Menschen, die gegensätzliche Meinungen haben, sich auf einmal in zwei Lagern gegenüberstehen und jeder meint, dass er recht hat und deswegen den anderen bekämpfen muss. Wenn aber die Wahrheit in Gott verankert ist, dann steht ja Gott über allem und kann alle Menschen zusammenbringen, weil wir ihn gemeinsam haben. Und dann können wir auch über das, was uns trennt, ins Gespräch kommen.
Und das ist ja eigentlich genau, worum es heute geht. Es sind zwei Christen da, die an Gott glauben, die aber in manchen Dingen einfach nicht auf einen Nenner kommen. Ich frage mich trotzdem, wie gehe ich da jetzt konkret vor, wenn das der Fall ist?
Genau, das ist die richtige Frage. Was macht man denn dann ganz konkret? Und zwar haben wir jetzt ja Gott und die Wahrheit an den richtigen Platz gestellt. Jetzt müssen wir auch uns selbst und unseren Gegenüber an den richtigen Platz stellen. Mhm. Als Christen haben wir das Privileg und die Möglichkeit, Gott zu kennen und die Wahrheit zu kennen, weil sie ja in ihm ist. Aber kann ich jetzt dann von mir sagen, dass ich Gott schon zu 100% erfasst habe?
Da hast du tatsächlich recht, das kann ich im Grunde genommen nicht, weil wir haben gerade diesen Text von Heiko gehört, 1. Korinther 13, und Paulus sagt dort, dass all unsere Erkenntnis eigentlich immer nur ein Teil vom Ganzen ist oder Stückwerk, wie Luther das formuliert. Ich frage mich trotzdem, was heißt das jetzt konkret über meine Erkenntnis?
Ja, also wie wir schon gesagt haben, brauchen wir dazu einander. Und ich möchte da einen Gedanken von C.S. Lewis anführen. Mhm. C.S. Lewis, der große Philosoph und Theologe, da hatte nämlich zwei gute Freunde. Zu dritt haben sie immer ganz viel unternommen und natürlich sehr viel diskutiert, das haben sie gerne gemacht. Und leider ist dann einer von den dreien um einiges früher gestorben als die zwei anderen. Das heißt, die waren dann noch übrig und haben halt, jetzt hätte man meinen können, dass dann die beiden mehr voneinander hatten, also dass dann C.S. Lewis mit dem zweiten Freund immer alles zusammen gemacht hat und dass sie deswegen noch eine intensivere Freundschaft hatten. Aber interessanterweise sagt C.S. Lewis, dass es eigentlich eher das Gegenteil war. Er hatte jetzt weniger von dem zweiten Freund als davor. Das hört sich komisch an, wenn ich zweiter und dritter sage, aber dass der jemand versteht. Erst C.S. Lewis, der zweite Freund, und der dritte, der jetzt gestorben ist. Und es war wohl so, dass C.S. Lewis durch den dritten Freund auch mehr vom zweiten hatte, weil er in ihm Facetten zum Aufleuchten gebracht hat, die C.S. Lewis ihn selber nicht aus ihm rausbringen konnte. Und das merkt ihr ja selber auch, dass man mit der einen Person die Tendenz hat, eher so über zum Beispiel ganz seriöse Sachen immer zu reden, über irgendwas zu philosophieren. Und mit der anderen kann man einfach mega gut herumalbern. Diese beiden Sachen sind ja in uns, wir verstellen uns nicht. Aber das wird durch verschiedene Leute so rausgebracht. Das passiert in Beziehungen. Und das Gleiche haben wir auch in der Beziehung mit Gott. Wenn ich mir zum Beispiel anhöre, was Marie mit Gott erlebt, dann sind da Dinge dabei, die habe ich auch schon gehört, da denke ich, kenne ich. Mhm. Und dann erzählt sie aber auch manchmal Sachen, wo ich denke, so echt, ich wusste gar nicht, dass Gott so ist. Ne? Also sie kann mir Dinge über Gott zeigen, die ich selber nicht sehen kann. Und das Geniale ist halt, dass Gott so groß ist, dass er das mit 7 Milliarden Menschen auf der Welt machen kann. Dass jeder noch was Neues in ihm entdecken kann. Und stell dich einfach mal vor, wie genial das wäre oder sein kann, wenn man so durch die Welt geht und alle Menschen um sich herum mit diesem Blick anschaut, was kann er oder sie mir heute über Gott zeigen, was ich selber noch nicht rausgefunden habe. Das ist richtig cool. Und das ist auch diese Basis für einen Dialog, weil dann kann man immer was vom anderen lernen, egal von welcher Person, egal wie toll man die findet oder nicht. Ja. Und auch wenn man vielleicht mal sich bei was nicht sicher ist, kann man ja mit den anderen reden, weil sie auch Gott sehen.
Das finde ich super spannend, weil die wenigsten Christen würden, glaube ich, behaupten, sie hätten Gott zu 100% erkannt. Es gibt aber durchaus Christen, die sagen, naja, die Wahrheit, das, was wahr und was richtig ist, das habe ich zu 100% erkannt und verstanden. Und wenn Wahrheit in Gott verankert ist, dann kann ich das so leicht nicht mehr sagen. Ich kann nicht sagen, ich verfüge über Wahrheit, ich habe die Wahrheit, sondern alles, was ich mit Dankbarkeit sagen kann, ist, ich darf zu der Wahrheit in Person in Beziehung sein. Die Wahrheit mehr kennenlernen, in all dem, ja, in dem Wissen drum, dass es aber unvollkommen ist, was ich erkenne, und Ergänzung oder sogar auch Korrektur durch jemanden anderen brauche. Das heißt, ich setze mich nicht absolut und gucke auf den anderen runter, sondern stehe mit ihm eigentlich gemeinsam vor Gott.
Ja, genau. Wir haben es ja schon beide gesagt eigentlich. Wir können nur mit Meinungsunterschieden umgehen. So ein langes Wort. Wenn ich mich mit Demut und Lernbereitschaft positioniere und in den Dialog gehe. Ja. Gerade mit Menschen, die eine andere Meinung haben. Aber meinst du, dass wir jetzt dann auch sagen, dass man sein ganzes Leben im Dialog mit anderen verbringen muss und immer davon ausgehen muss, dass man dann doch falsch liegt, dass man eben offen ist? Ist es das, was wir jetzt als Antwort geben?
Ja, du bist nur dann ein guter Christ, wenn du nichts weißt und wenn du dir niemals sicher bist. Genau. Nein, das nicht. Mir fällt ein Satz ein, den soll der Kirchenvater Augustinus Aurelius gesagt haben. Der sagte, im Wesentlichen Einheit, im Zweifelhaften Freiheit, in allem Liebe. Und ich finde den Satz sehr stark, wobei die Frage natürlich ist, wie ich das Wesentliche, in dem die Einheit sein soll, von dem Zweifelhaften, in dem Freiheit sein darf, unterscheide. Und wir sehen in der Bibel, dass es eindeutige Dinge gibt und dass es mehrdeutige Dinge gibt. Es gibt Dinge, die sind einfach durch die Bibel, oder da ist die Bibel selber eigentlich Anlass für die Vielzahl von Meinungen. Ja? Sollen wir Kinder oder Erwachsene taufen? Was ist jetzt das richtige Abendmahlsverständnis? Da ist letztendlich die Bibel, lässt einfach einen Interpretationsspielraum. Und gleichzeitig ist die Bibel dann aber auch wieder das, was diese Vielzahl von Meinungen, die sich ja auch in den Konfessionen widerspiegeln, ist es das, was diese Vielzahl von Meinungen wieder eint. Und die Einheit besteht darin, dass Jesus Christus der eine gemeinsame Grund ihres Glaubens ist. Christen haben in vielen Dingen unterschiedliche Meinungen, aber dass Jesus Christus gestorben und auferstanden ist, dass er den Menschen von seiner Schuld befreit und ihn in Beziehung zu Gott treten lässt, das bekennen wir alle gemeinsam. Das spiegelt sich auch in der Kirchengeschichte wieder. Es gibt Themen, über die wird schon seit Jahrhunderten diskutiert, und man lässt es einfach stehen, dass es unterschiedliche Meinungen gibt. Aber ein Thema, da sind sich alle einig, und das ist das Wesentliche am Glauben, Jesus Christus selbst.
Okay, das heißt, also für uns ist hundertprozentige Wahrheit, das würden wir dann sagen, das ist eindeutig. Da wird man nicht jedes Mal denken, stimmt's oder stimmt's nicht. Ja. Diese Tatsache, dass Jesus für uns gestorben und auferstanden ist.
Richtig.
Und dass das unser Grund zur Hoffnung ist.
Ganz genau. Und jetzt finde ich es trotzdem erstaunlich, redet Augustinus davon, dass wir in allem Liebe brauchen. Und ich frage mich, worauf will er da hinaus?
Ja, also wir reden ja trotz allem hier von etwas sehr Schwierigem. Das wollen wir auch gar nicht kleinreden. Also wenn da so zwei unterschiedliche Meinungen aufeinanderprallen und man dann in einen offenen Dialog treten will, da braucht man ganz schön viel Kraft und Mut dazu, weil die Meinungen, die man hat, beeinflussen ja sehr, was man macht, und oft beeinflussen sie auch unsere Freiheit. Und es ist extrem schwierig, wenn so viel auf dem Spiel steht, da gut miteinander umzugehen. Deswegen geht es nicht ohne Liebe. Also das heißt ganz konkret, ich muss meinem Gegenüber das Beste wünschen und mich um sein Wohl sorgen. Ich soll nicht diskutieren, weil ich Recht haben will, sondern weil ich aufgrund meiner Meinung oder meiner Position dann denke, dass meine Freundin zum Beispiel irgendwas falsch macht und dass sie dadurch dann Probleme haben wird. Und deswegen will ich dann mit ihr reden. Nicht um mir zu sagen, ich habe Recht, was Unrecht, sondern hey, ich glaube so und so, und deswegen denke ich, dass du da irgendwie was falsch machst zum Beispiel.
Okay. Ich muss sagen, da fällt mir ein Beispiel aus meinem eigenen Leben zu ein. Und zwar gibt es ja unter Christen die Uneinigkeit darüber, ob Frauen Pastorinnen sein dürfen und ob sie predigen dürfen. Wir werden das Thema jetzt nicht diskutieren, auch wenn hier zwei Frauen vorne sitzen, sondern ich möchte eigentlich viel mehr von meinen Erfahrungen erzählen, wie man mit diesem Thema oder dieser Meinungsunterschiedlichkeit umgehen kann. Weil während meines Theologiestudiums bin ich zu dieser Überzeugung gekommen, dass das dass das in Ordnung ist, dass Frauen Pastorin sind und dass Frauen predigen. Aber viele meiner Kommilitonen sahen das anders und sie haben ihre Gegenmeinung mit sehr viel Vehemenz und Respektlosigkeit mir kundgetan. Sie haben mir vorgeworfen, ich würde die Bibel nicht ernst nehmen. Genau, da war einfach wenig Dialog. Selbst nach meiner Studiumzeit war das so, dass wenn ich in einem Gottesdienst gepredigt habe, dass manche Leute halt nicht gekommen sind, weil eine Frau gepredigt hat. Ich weiß noch, ein Mann hat mal eine Predigt von mir im Internet gehört und hat dann wirklich alle Hebel in Bewegung gesetzt, um an meine E-Mail-Adresse ranzukommen, um mir mal so richtig die Meinung zu geigen, was mir denn einfallen würde, als Frau zu predigen. Und auch nicht zuletzt hier bei Kirche am Start war mal jemand vor langer Zeit, also wir müssen jetzt nicht nach links und rechts gucken, aber auch bei Kirche am Start war jemand, der nach einer meiner Predigten zu Lionel ins Büro stürmte und ihm sagte, er solle mich gefälligst feuern. So, und dann ist die Frage, wie geht man jetzt mit sowas um? Und ich kann euch aus Erfahrung berichten, man geht auf Abstand, man verschließt sein Herz, man nimmt eine Kampfhaltung ein, ganz einfach, weil man angegriffen wird. Und man hört dem anderen überhaupt nicht mehr zu, weil man von dieser Art und Weise schon so verletzt ist, dass man gar keinen Anlass mehr hat, dem zuzuhören. Und dann ist da letztendlich kein Dialog, sondern da ist eigentlich nur noch Streit, da ist Rechthaberei und es endet vor allem nur dann, wenn es einen Gewinner gibt und einen Verlierer.
Ja, das, was ich da höre, hat wirklich nichts mit Liebe zu tun. Liebe will den anderen für die Wahrheit gewinnen. Sie will nicht selbst gewinnen.
Ganz genau. Und ich bin froh, dass ich das dann wiederum auch erleben durfte, denn eine meiner besten Freundinnen und Kommilitoninnen kam ebenfalls zu dieser Meinung, Frauen dürfen nicht predigen. Und ich habe mich innerlich dann schon für sehr viel unschöne Diskussionen gewappnet und habe darauf gewartet, dass sie kommen, aber sie kamen nicht, sondern meine Freundin schenkte mir ein Buch mit den Worten, Marie, du bist mir unglaublich wichtig und ich glaube, dass das, was du machst, falsch ist und ich würde dich bitten, dieses Buch zu lesen. Und ich kann euch sagen, das war halt total was anderes, weil ich darin erkennen konnte, meine Freundin hat eine schützende Liebe für mich als ihre beste Freundin und sie möchte einfach nicht, dass ich etwas tue, was in ihren Augen falsch ist, aber sie macht einfach nicht mehr, als mir dieses Buch zu geben und dann zu sagen, hey, was du damit machst, das ist deine Verantwortung.
Genau. Das zeigt es wirklich deutlich, finde ich. In der Art, wie wir miteinander sprechen, gibt es einen Unterschied von Tag und Nacht. Wenn ich aus Liebe spreche, dann habe ich ja immer dieses Ziel vor Augen, dass ich die Person wieder auf den meiner Meinung nach richtigen Weg bringen will. Ich sehe sie in dem Licht dessen, was ich ihr wünsche und nicht in dem Licht dessen, was ich von ihr denke, von wegen, das macht sie jetzt falsch, die liegt da total daneben und so weiter. Also was mich treibt, ist die Liebe und nicht die Besserwisserei oder Verurteilung oder gar Verachtung. Und das bewirkt auch, wie du gesagt hast, dass man dann wenigstens mal zuhören kann.
Ganz genau. Und ich finde, das ist auch das, was wir über Liebe in 1. Korinther 13 gehört haben. Die Liebe ist langmütig, also wieder nach Luthers Worten. Sie bläht sich nicht auf, sie sucht nicht das Ihre und sie freut sich nicht an Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich an der Wahrheit. Es geht nicht um Gewinnen, es geht nicht um Recht haben, es geht darum, Wahrheit zu finden. Und deswegen ist Liebe für uns auch nicht einfach, den anderen machen zu lassen. So nach dem Motto, du hast deine Wahrheit, ich habe meine Wahrheit, mach doch einfach, was du möchtest. Nein, Liebe darf durchaus konfrontieren, Liebe darf diskutieren. Liebe ist für den anderen da, weil sie das Beste für ihn will, aber wir sollen einander nicht richten. Das heißt, wir sollen uns nicht an Gottes Stelle setzen und ein Urteil sprechen.
Ja, wenn wir in Liebe miteinander reden, dann sind wir nicht Ankläger oder Richter, sondern dann sind wir immer noch auf der gleichen Ebene wie der andere, die Freundin an der Seite oder der Kollege oder was auch immer, die einfach gemeinsam da am richtigen Platz sind und die Wahrheit suchen. Und deswegen heißt auch Liebe für mich, den anderen darin zu unterstützen, Gott näher zu kommen. Weil wir vorhin ja gesagt haben, dass die Wahrheit in Gott zu finden ist. Wenn ich also meiner Freundin gesagt habe, was ich jetzt denke von dem, was sie macht, dann muss ich danach einfach warten und schauen, was sie selber damit machen wird. Und ich muss nicht jedes Mal, wenn ich sie sehe, wieder neu anfangen und ihnen sagen, übrigens, du hast dich ja immer noch nicht geändert, was soll denn das oder so. Sondern ich kann mir überlegen, wie kann ich jetzt in dieser Freundschaft, die wir haben, die so gestalten, dass die Zeit, die wir zusammen verbringen, ihr dabei hilft, Gott und der Wahrheit näher zu kommen. Damit bin ich eine wirkliche Hilfe, weil es ist ja nicht meine Aufgabe, sie von richtig und falsch zu überzeugen, sondern, wie wir auch vorhin gesagt haben, es ist unsere Aufgabe und auch das Privileg, das wir haben, dass die Dinge, die wir in Gott sehen, auch für andere sichtbar werden können. Und das können wir für jeden Menschen tun, egal wo wir gerade mit unserer Meinung stehen.
Das stimmt. Und was sie damit machen, ist halt wirklich ihre Verantwortung. Ich finde es ganz spannend, der Paulus sagt im Römerbrief nicht nur, dass wir einander nicht richten sollen, sondern dass jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben wird. Und das heißt ganz einfach, ich bin für meinen eigenen Glauben verantwortlich. und du bist für deinen verantwortlich und du bist für deinen verantwortlich und du bist für deinen verantwortlich. Eines Tages sollen wir vor Gott für uns selber Rechenschaft geben.
Heißt das dann aber auch, dass die Wahrheit an sich erstmal relativ ist, also dass sie sich widersprechen kann? Weil zum Beispiel jetzt du und deine beste Freundin, ihr sagt ja genau das Gegenteil. Ja. Alle Frauen dürfen predigen oder keine Frau darf jemals predigen. aber ihr lasst euch jetzt momentan einander einfach stehen.
Das stimmt. Ich sag's mal so, ich denke nicht, dass Wahrheit komplett widersprüchlich sein kann. Also genau, ich glaube, komplette Gegensätze, das ist in der Wahrheit nicht vereinbar. Ich denke aber, dass es Dinge gibt, die einfach nicht eindeutig sind und in der ich die Freiheit brauche, mich persönlich zu entscheiden. Also ich glaube, in diesem Thema dürfen Frauen predigen, glaube ich, dass ich recht habe, weil sonst säße ich nicht hier, sonst wäre das nicht die Meinung, zu der ich gekommen bin. Womit ich auch indirekt sage zu meiner besten Freundin, ich glaube, dass du in dem Punkt nicht recht hast, wenn du sagst, keine Frau jemals auf der Welt darf predigen. Das ist, was Positionierung und Entschiedenheit ist. Aber die Demut ist dabei, dass ich halt nicht weiß, 100% habe ich recht. Alles deutet für mich in die Richtung und deswegen habe ich mich so entschieden. Aber es kann sich theoretisch auch irgendwann als falsch herausstellen. Und von daher brauche ich im Zweifelhaften, wie Augustinus sagt, brauche ich die Freiheit zu entscheiden und dann, und das ist das Wichtige, die Entscheidung selber zu verantworten.
Genau, also das bedeutet, dass die Frage, ob man als Frau predigen darf, in die Kategorie fällt von dem, was zweifelhaft ist, also wo die Bibel selbst nicht eindeutig drüber spricht.
Genau. Sie ist nicht wesentlich und das klingt erstmal komisch, ne? Weil für mich ist diese Frage absolut existenziell. Sie entscheidet darüber, ob ich diesen Job hier ausüben darf. Sie entscheidet darüber, ob ich jetzt gerade in diesem Moment Gott gefalle oder missfalle. Von daher ist sie existenziell, aber sie ist tatsächlich nicht wesentlich. Was meine ich damit? Wesentlich ist für mich Jesus Christus allein. Die erste Frage des Heidelberger Katechismus, die fragt: Was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Und die Antwort lautet, dass ich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben nicht mir, sondern meinem getreuen Heiland Jesus Christus gehöre. Versteht ihr, die Antwort ist nicht, dass ich jederzeit immer genau wusste, was richtig und was falsch ist, dass ich die Weisheit mit Löffeln gefressen hatte und dass ich vor allem das richtige Abendmahlsverständnis hatte. Nein, die Antwort ist, die Gewissheit, dass ich im Leben und Sterben Jesus Christus gehöre. Und wenn ich mir das vor Augen male, dann ist die Frage, dürfen Frauen predigen, ja, nein, ist tatsächlich einfach nicht mehr so wesentlich. Ich brauche darauf eine Antwort und bevor ich keine Antwort habe, sollte ich es auch nicht tun. Das heißt, ich gehe die Antwort suchen, aber ich weiß, selbst wenn ich mich in wichtigen Lebensfragen verloren fühle, dann finde ich Halt und Orientierung in dieser einen wesentlichen zentralen Frage, die ich für mich beantwortet habe. Und das gibt mir Halt. Dieses Vertrauen auf das, was Jesus Christus für mich getan hat und dass er mich hält, das gibt mir überhaupt die Geduld und die Zeit, mich auf diese Suche nach der Antwort zu machen. Und ich weiß, ich gebe dabei mein Bestes, seinen Willen für mein Leben zu erkennen und dem zu folgen.
Wie beantworten wir also abschließend diese Frage, wie erkennt man, wer recht hat?
Tja, wir müssen euch enttäuschen, wir haben die Frage umformuliert. Wir glauben, ehrlicherweise müsste die Frage lauten, wie finde ich im Zweifelhaften zu meiner eigenen Meinung und übernehme Verantwortung dafür? Warum? Keiner kann für den anderen entscheiden, wer recht hat. Ich habe das mal mit so einem Bild versucht zu veranschaulichen. Wir stehen ganz links und wir wollen nach ganz rechts und dazwischen ist ein langer Weg mit vielen Fragezeichen. Und wir wollen, dass irgendwer kommt und uns die Antwort auf dem Silbertablett serviert, sodass wir über diese ganzen Fragezeichen einmal hinweghüpfen können und dann die Antwort haben. Das Gute daran ist auch, sollte sich die Antwort als falsch herausstellen, haben wir jemanden, dem wir die Schulter für in die Schuhe schieben können. Der Weg muss aber so gehen. Warum? Wenn du dich mit diesen ganzen Fragezeichen auf dem Weg nicht auseinandersetzt, dann wirst du am Ende nie sagen können, das ist tatsächlich meine tiefste, innerste Überzeugung, zu der ich bei aller Entschiedenheit und bei aller Demut gelangt bin. Wir wollen diesen langen, anstrengenden Weg nicht. Aber es ist der einzige Weg, wie wir zu einer eigenen Meinung kommen können. Und dafür brauchen wir Zeit, wir brauchen Mut und Demut auf der Suche nach dieser Antwort. Und was können wir dabei machen? Wir haben es am Anfang gehört, wir können lernen, mit der Bibel sicherer umzugehen, sicherer in der Interpretation zu werden. Wir können uns mit anderen austauschen, wir können diskutieren, wir können uns Rat einholen. Wir können ihnen erlauben, uns auch unsere blinden Flecke aufzuzeigen, weil die hat jeder von uns und die werde ich an mir selber nicht entdecken können. Ich brauche also andere. Wir können die großen Denker der Kirchengeschichte befragen, wir können die gemeinsamen Glaubensbekenntnisse studieren und irgendwann werden wir eine Entscheidung treffen müssen, bei der wir aus gutem Gewissen zum jetzigen Zeitpunkt sagen können, alles deutet für mich in diese Richtung. Und ob wir dann recht hatten, das sehen wir tatsächlich erst, wenn wir eines Tages vor Gott stehen und die volle Erkenntnis haben. Und es mag für euch vielleicht ein bisschen wischiwaschi klingen, ich kann euch sagen, ist es aber nicht, weil wir sagen nicht, es ist total egal, wer recht hat. Wir sagen auch nicht, alle haben recht oder niemand hat recht, mach was du willst, sondern wir sagen, finde zu deiner eigenen Meinung und übernimm Verantwortung. Und das ist nicht wischiwaschi, das ist unbequem. Weil wir hätten gerne jemanden, der uns die Antwort gibt und wir sehen, nein, wir müssen sie selber suchen gehen. Es funktioniert nicht anders als das, wie Paulus es sagt im Römerbrief, ein jeder sei seiner Meinung gewiss.
Wir haben jetzt viel gehört und wir wollen einfach euch die folgenden Dinge auf den Weg mitgeben. Erstens, Gott ist Wahrheit, deswegen müssen wir Gott suchen. Näher zu ihm ist immer die richtige Richtung, die wir einschlagen und nicht näher zu den Menschen, die die Meinung haben, die uns gefallen oder die wir haben wollen, sondern immer näher zu Gott. Zweitens, übernimm Verantwortung für deinen eigenen Glauben. Wie Marie gesagt hat, manche Dinge werden wir hier nie wissen, aber wenn wir einmal vor Gott stehen, dann werden wir sie sehen. Aber das impliziert, dass wir erstmal vor Gott stehen wollen. Ja, also denkt daran, das ist das Wichtigste. Euer Glaube, der euch dann zu Gott bringen wird. Und drittens, wir brauchen diesen ergänzenden, hinterfragenden Dialog mit anderen in Liebe, weil jeder von uns hier kann Gott in einer Weise entdecken, die die anderen nicht kennen. Und viertens, finde Halt in deiner Zugehörigkeit zu Jesus. Manchmal haben wir wirklich Situationen im Leben, sei es mit solchen Fragen oder auch mit anderen Fragen, wo wir manchmal keine Antwort finden können, weil manchmal ist es einfach so, dass man jahrelang über irgendwas nachdenkt und nicht weiß, was man da jetzt von halten soll. Aber das soll uns nicht unser Boot zum Kentern bringen, weil das ist ja nicht das Wesentliche. Das Wesentliche ist, zu wem wir gehören. Das Wesentliche ist, wie Gott uns sieht. Und als Christen glauben wir, dass wir durch Jesus diese unglaubliche Möglichkeit haben, vor Gott ganz rein dazustehen. Und das ist das, was wir auch beim Abendmahl feiern wollen. Dass Jesus für uns gestorben und auferstanden ist. Dass wir in ihm vor Gottes Thron kommen können und wirklich damit Selbstvertrauen stehen können, weil wir wissen, dass Gott uns lieb hat. Und das ist etwas, ja, da sind dann solche Fragen auf einmal nicht mehr relevant oder nicht mehr so relevant, dass sie uns zum Schwanken bringen können. Und das möchten wir zusammen feiern. Die Marie wird nachher den Traubensaft haben und der Wein ist bei mir. In der Nacht, in der Jesus verraten wurde, nahm er das Brot und sprach, dies ist mein Leib, der für euch gebrochen wurde oder der für euch gegeben wurde. Jedes Mal, wenn ihr davon isst, dann denkt daran, was ich für euch getan habe. Und er nahm den Kelch und sagte, dies ist mein Blut, das für euch vergossen wurde. Trinkt davon und denkt daran, was ich für euch getan habe.